Ciao, ciao.
Von Wien bis Auckland.
Oh, baby. Der Prinz-Podcast zum Zuhören und Mitreden. First things first, we like you to stare. We used to go on stage in our underwear. We changed up, we got a brand new beat.
Martina, was macht man am besten nach dem Erfolg von Purple Rain?
Am besten macht man etwas ganz anderes.
Entweder knallbunt oder schlicht in schwarz und weiß.
Wie Around the World in a Day und Parade.
Was für eine geniale Zeit das damals war.
Für ihn, aber auch für uns als Fans.
Das ist Teil 5 von Celebrating Prince.
Hallo, wir sind Gerald und Martina und wir begrüßen euch ganz herzlich zum 5. Teil unserer 12-teiligen Reihe Celebrating Prince.
Alle 14 Tage bis zum Beginn der Celebration im Paisley Park, die unter dem Motto 10 Years Anniversary Celebration of Life steht, erzählen wir euch die Geschichte von Prince.
Denn auch wir wollen zum 10. Jahrestag sein Leben feiern, nicht nur entlang ausgesuchter Stationen seiner Karriere, sondern auch anhand unserer ganz persönlichen Erfahrungen als Fans.
Wie auch Prince lassen wir heute das Kapitel Purple Rain hinter uns und widmen uns zwei Alben, die unterschiedlicher kaum sein können, Around the World in a Day und Parade.
Wir haben diese Folge Es hätte so einfach sein können genannt, weil Prince sich ganz bewusst gegen den einfachen Weg entschieden hat. Die beiden Alben zeigen eine unglaubliche musikalische Bandbreite. Die Musik, die er machen wollte, ohne zurückzublicken, sondern nur nach vorn. Und es ist zugleich die Zeit, in der sich leise ein Kapitel schließt. Das der Revolution.
Weil wir euch aber nicht nur Geschichten erzählen wollen, sondern vor allem auch seine Musik feiern wollen, starten wir auch gleich mit unserem ersten Song.
Ein Song, der die poppige Seite von Around the World in a Day zeigt und das sogar schon im Titel, Prince mit Pop Life. Wir sind mittlerweile bei seinem 7. Studioalbum angekommen. Es ist April 1985 und Around the World in a Day war in vielerlei Hinsicht ein bewusster Gegenentwurf zu Purple Rain. Statt Stadionrock, Pathos und klarer Hits hat Prince auf psychedelische Sounds, verspielte Arrangements und einen deutlich experimentelleren, fast schon antikommerziellen Ansatz gesetzt. Er hat bewusst eine direkte Fortsetzung des Erfolgs vermieden und hat sich damit den Erwartungen des Mainstreams entzogen. Während Purple Rain maximal zugänglich war, wirkte Around the World in a Day schon sperriger, aber dafür bunter. Und genau das macht das Album für viele irritierend, aber künstlerisch konsequent. Auch Warner Brothers war zunächst skeptisch, weil das Album stark von Purple Rain abwich. Die klare Hitsingle-Strategie, die bei Purple Rain gut funktioniert hat, fehlt hier fast komplett. Die Fans waren gespalten. Einige liebten, dass Prince sich die künstlerische Freiheit nahm und haben es mutig und kreativ gefunden. Und andere waren enttäuscht, weil sie sich mehr Pop-Hits erwartet hatten und nicht bekamen. Jedenfalls beweist das Album, dass Prince ein Visionär war, der Risiken einging, um seine Musik weiterzuentwickeln.
Und ich kann mich gut erinnern, als ich 1985 das Album zum ersten Mal auf meinen Plattenspieler gelegt habe und so die ersten Töne gehört habe und ich habe mir gedacht, das ist die falsche Platte, das kann nicht Prince sein. Aber über die Zeit muss ich ehrlich sagen, Purple Rain hat mich damals zum Prince-Fan gemacht, aber Around the World in a Day hat dafür gesorgt, dass ich es bis heute geblieben bin. Prince wollte das Album ursprünglich nicht über klassische Singles definieren und das war auch der Grund, warum auf dem Album nicht sein Name gestanden ist, sondern er wollte es als Gesamtkunstwerk verstanden wissen. Warner Brothers sah das naturgemäß etwas anders und so erschien am 15. Mai 1985 in den USA und Japan schließlich doch die erste Single. Und in die hören wir natürlich jetzt gemeinsam rein. Prince mit Raspberry Beret.
Wenn du mehr über Around the World in a Day erfahren möchtest, dann legen wir dir unsere beiden Folgen über dieses Album ans Herz. Dort besprechen wir sehr ausführlich die einzelnen Songs.
Nach dem vorläufigen Ende von The Time, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben, standen plötzlich ein paar Musiker im Raum, deren Reise aber noch lange nicht zu Ende war. Aus diesen Restmitgliedern entstand ein neues Projekt, The Family. Ein Album, das auf den ersten Blick wie ein Nebenprojekt wirkt, in Wahrheit aber ein ganz, ganz wichtiger Baustein in dieser Phase war. Mit dabei waren Sänger Paul Peterson, zu dem wir ja eine ganz besondere Verbindung haben, Jellybean Johnson, der leider nicht mehr unter uns ist, Jerome Benton, der vielleicht weniger musikalisch, aber umso mehr als Persönlichkeit Teil dieses Umfelds war, sowie Mr. Eric Leeds mit seinem unverwechselbaren Saxophon und mit Susanna Melvoin, Wendys Zwillingsschwester, bekam das Projekt eine zusätzliche emotionalere Ebene. Musikalisch aber beginnt hier etwas Entscheidendes. Die intensive Zusammenarbeit zwischen Prince und dem großartigen Arrangeur Clare Fischer. Seine Streicher verleihen den Songs eine neue Tiefe. Opulent, stellenweise fast kitschig, aber genau deshalb so wirkungsvoll. Nothing Compares to You zeigt, wie zeitlos dieses Material war und in River Run Dry hört man diese orchestrale Handschrift besonders deutlich, fast wie ein Versuchsballon für das, was Prince wenig später auf Parade weiterführen sollte. The Family war also kein Randkapitel, sondern ein ganz wesentlicher Übergang, eine Brücke vom Minneapolis Funk hin zu einer eleganteren, europäischeren Klangwelt.
Was ich an dieser Zusammenarbeit so spannend finde, Prince und Clare Fischer haben sich nie persönlich getroffen. Diese orchestralen Arrangements entstanden auf Distanz. Prince hat Tapes nach Los Angeles geschickt, Clare Fischer schrieb die Streicher und zurück kam etwas, das größer war als die ursprüngliche Idee. Und ich finde, das hört man. Die Musik wirkt wie ein Dialog zwischen Minneapolis und Kalifornien, zwischen Funk und Klassik. Und genau das macht sie so besonders. Und manchmal braucht es gar keinen großen Hit, um zu verstehen, was hier entsteht. Ein Song, in dem die Streicher fast wie eine eigene Stimme wirken. Vielleicht nicht der bekannteste Titel des Albums, aber einer der schönsten. Hier ist The Family mit River Run Dry.
Thank you.
Es geht weiter mit Studioalbum Nummer 8. Der Kontrast zum Albumcover von Around the World in a Day könnte größer nicht sein. Waren dort noch viel bunt gekleidete Menschen zu sehen, haben wir jetzt Prince allein in Schwarz-Weiß auf dem Cover. Parade ist das letzte Album, das er mit seiner Band The Revolution macht, und das spiegelt sich auf dem Cover wieder. Prince allein. Parade erscheint 1986 und gehört zu den elegantesten seiner Alben. Es ist der Soundtrack zu seinem Film Under the Cherry Moon, funktioniert aber vor allem als eigenständiges Kunstwerk. Sehr vielseitig, Funk, Pop, Soul, Jazz stehen nebeneinander und ergeben trotzdem ein geschlossenes Bild. Songs wie Mountains, Girls and Boys oder Another Lover Hole on Your Head zeigen Prince als jemanden, der Groove, Melodie und Experiment mühelos verbindet. Am emotionalen Ende des Albums steht Sometimes It Snows in April, einer der persönlichsten und nachhaltigsten Songs seiner Karriere. Aber dazu später mehr. Parade wirkt wie eine Reihe fein ausbalancierter musikalischer Szenen. Bei seiner Veröffentlichung wurde das Album nicht überall verstanden, heute gilt es als Schlüsselwerk. Für mich ist es das Album, das die meisten meiner Lieblings-Prince-Songs enthält und gehört für mich daher unter die Top 3 seiner Alben.
Und vielleicht klingt Parade deshalb so europäisch, weil es eben nicht nur ein Album ist, sondern auch ein Film. Diese Bilder von Südfrankreich, dieses Schwarz-Weiß, die schon fast theatralische Inszenierung, all das hört man auch in der Musik. Und plötzlich wirkt diese neue Richtung nicht mehr wie ein Bruch, sondern wie eine logische Weiterentwicklung. Und auch wenn nicht jeder Song direkt im Film zu hören ist, prägt diese Ästhetik doch das ganze Album, ohne dabei aber seinen unähnlichen Groove zu verlieren. Ein schönes Beispiel dafür kommt jetzt. Prince mit Mountains. Nach dem überwältigenden Erfolg von Purple Rain hätte man erwarten können, dass Prince diesen Weg auch fortsetzt. Stattdessen dreht er 1986 einen Schwarz-Weiß-Film an der Côte d'Azur, Under the Cherry Moon. Er spielt dort Christopher Tracy, einen charmanten Hochstapler, der gemeinsam mit seinem Compagnon Tricky, gespielt von Jerome Benton, wohlhabende Frauen umgarnt. Eine Mischung aus Komödie, Romanze und fast ein bisschen auch Theaterstück. Sehr elegant inszeniert, voller Stil, aber weit entfernt vom Pathos eines Purple Rain. Under the Cherry Moon erinnert optisch ein bisschen an die Stummfilmzeit der 20er Jahre. Und wenn wir uns in Erinnerung holen, dass Clara Bow sowohl auf dem Cover von Around the World in a Day wie auch im Song Condition of the Heart auftaucht, könnte man annehmen, dass Prince sich mit diesem Stummfilmstar schon länger beschäftigt hat. Das Publikum war irritiert. Viele Kritiken fielen vernichtend aus. Der Film erhielt mehrere goldene Himbeeren und es gibt Berichte darüber, dass im Kino sogar gelacht wurde, als Princes Figur am Ende stirbt. Doch vielleicht war genau das das Missverständnis. Under the Cherry Moon wollte kein Musikfilm sein, kein Rockstar-Drama, sondern eine stilisierte, fast europäische Farce. Ich muss zugeben, dass Under the Cherry Moon schon lange auf meiner Rewatch-Serie steht, aber das ehrlich gesagt auch schon seit vielen, vielen Jahren. Vielleicht sollten wir das einmal als Podcast-Folge machen, Martina.
Wen man bei diesem Film nicht vergessen darf, ist die weibliche Hauptrolle, Dame Kirsten Scott Thomas, hier in ihrer ersten Filmrolle zu sehen. Ihr kennt sie sicher aus Filmen wie Vier Hochzeiten und ein Todesfall, Pferdeflüsterer oder Der englische Patient. Und dass sie seit vielen Jahren in Frankreich lebt, perfekt Französisch spricht und dort große Anerkennung genießt, passt im Rückblick irgendwie perfekt zu diesem Film. Was 1986 viele irritiert hat, wirkt heute eher wie ein bewusstes Kunststatement. Under the Cherry Moon wollte nicht gefallen, es wollte inszenieren. Die Mode, die Architektur, die Körpersprache und die Musik greifen ineinander und erzählen gemeinsam. Und vielleicht war genau das das Problem und vielleicht ist das genau der Grund, warum man ihn heute auch anders betrachten kann. Und wenn man über die europäische Seite von Parade spricht, kommt man an einem kleinen, verspielten Stück einfach nicht vorbei. Hier ist Prince mit Do You Lie? Okay, merci. When I lie awake in my boudoir, I think of you, dear. Do you think of me? Do you lie, do you lie? When I'm in a sad and lonely mood, dear, I cry for you, dear. Do you cry for me? Do you cry, do you cry? Das ist eine Triggerwarnung. An alle Prince-Fans Taschentücher bereithalten. Es geht jetzt um einen Song, der für mich eine besondere Bedeutung hat und deswegen muss er hier auch ein eigenes Kapitel bekommen. Sometimes it snows in April ist sicher einer der emotional tiefsten Momente auf dem Parade-Album von Prince und gilt als einer seiner verletzlichsten Songs überhaupt. Es handelt vom plötzlichen Verlust eines geliebten Menschen. Der Text beschreibt Trauer, Erinnerung und die Sehnsucht, die bleibt, wenn jemand geht. Die Metapher Schnee im April symbolisiert unerwartete Traurigkeit, etwas Schönes, das plötzlich zerbricht oder Momente des Schmerzes, die mitten im Leben auftauchen. Musikalisch ist der Song sehr zurückgenommen. Ein zartes Piano, sanfte Gitarren, und sein fast flüsternder Gesang, der die Verletzlichkeit perfekt unterstreicht. Und genau diese Kombination aus poetischem Text und minimalistischer Musik macht den Song zeitlos, berührend und universell nachvollziehbar. Es ist ein Song über Trauer, Liebe und das Loslassen, der bei vielen Fans als besonders bewegend gilt.
Und der Song endet mit den Zeilen: All good things they say never last. Alle guten Dinge, sagt man, sind nicht von Dauer. Das war für viele von uns im Jahr 2016 plötzlich mehr als nur eine Songzeile. Es war ein Satz, der wehgetan hat und gleichzeitig auch ein bisschen getröstet hat, weil er ehrlich ist und weil er nichts beschönigt. Und dann dieser letzte Gedanke. Love, it isn't love until it's past. Liebe ist erst dann Liebe, wenn sie vergangen ist. Was für ein trauriger Satz eigentlich. Und Doch steckt darin etwas Wahres. Vielleicht erkennt man die Größe einer Liebe oft erst dann, wenn sie vorbei ist, wenn sie fehlt, wenn sie still geworden ist. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum dieser Song mich bis heute traurig macht, wenn ich ihn höre. Und eine kleine zusätzliche Information. Der Song wurde aufgenommen am 21. April 1985. Ja. Hier ist Prince mit Sometimes It Snows in April.
Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. But all good things, they say, never last. But all good things, they say, never last. And love, it isn't love until it's past.
Sometimes It Snows in April ist ein ganz guter Übergang zu unserem letzten Kapitel für heute. Mit der Parade-Tour 1986 geht Prince erstmals auf eine große Europatour. Nach den ausschließlich amerikanischen Konzerten der Purple Rain-Phase stehen nun Städte wie Paris, London, Hamburg oder Rotterdam auf seinem Plan. Und auch Japan wird Teil dieser Reise. Die Konzerte wirkten eleganter, strukturierter, fast choreografisch. Weniger rohe Energie, aber dafür ein bisschen mehr Inszenierung. Und doch liegt über dieser Tour etwas Abschiedshaftes. Am 9. September 1986 in Yokohama spielt Prince das letzte Konzert mit der Revolution. Und wer sich den letzten Song der Show ansieht, der wird etwas bemerken. Prince zerschmettert nicht eine, sondern gleich zwei seiner ikonischen weißen Cloud-Gitarren auf dem Bühnenboden. Hier kann man sehen, hier endet etwas. Zurück in Minneapolis informiert Prince die Mitglieder der Revolution, dass es die Band in dieser Form nicht mehr geben wird.
Bevor wir uns von der Revolution trennen, kommt jetzt noch ein Hit, der nicht fehlen darf, wenn es um das Parade-Album geht. Spät, für Parade aufgenommen und bewusst ohne Streicher belassen, setzt Prince bei einem Song ganz auf Reduktion. Live blieb er schwierig, weil sich die markante, gedämpfte Akustikgitarre nie wirklich ersetzen ließ. Aber gerade diese Minimalistik macht diesen Song zu einem geschlossenen Werk, das sich kaum verändern lässt, ohne seine Magie zu verlieren. Heute gilt der Song als einer von Princes bekanntesten und beliebtesten Titeln und als zeitloses Tor zu seinem musikalischen Kosmos. Hier ist Prince mit Kiss.
In jeder Folge von Celebrating Prince wollen wir euch noch je einen Song vorstellen, der für uns persönlich zu den Highlights dieser Zeit gehört. Martina, was kommt heute dran?
Neben Sometimes It Snows in April, einer der für mich wichtigsten Songs aus dieser Ära ist ganz bestimmt Girls and Boys. Wenn ich ihn höre, denke ich sofort an einen Skikurs zurück, bei dem ich während jeder einzelnen Fahrt mit dem Schlepplift ununterbrochen den Refrain gesungen und meine Schulfreundin damit vermutlich ziemlich strapaziert habe. Dieser Groove hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Er war ein echter Ohrwurm für mich. So schön anders, kein klassischer Pop, nichts für die Hitparade, sondern etwas Eigenes. Und genau ein Song, mit dem Prince mich endgültig gecatcht hat. Und ich habe damals nicht verstanden, warum das nicht alle anderen genauso gehört und gefühlt haben wie ich. Damit markiert das den Zeitpunkt, an dem mir klar wurde, dass Fan von Prince zu sein bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen und zu akzeptieren, dass viele nie ganz verstehen werden, was man an ihm und seiner Musik so tiefgründig und einzigartig findet.
Was ich an Girls and Boys so ganz gern mag, ist die Mischung aus richtigem Schlagzeug und dem Lean Drum Computer. Wenn man genau hinhört, kann man den Unterschied auch ganz gut hören. Und das gibt dem Song so eine ganz interessante Färbung. Und weil wir heute schon Dame Kristen Scott Thomas hatten, in einem Interview im Jahr 2006 erklärte sie Girls and Boys zu einer ihrer Inselplatten. Mit großer Freude kommt daher jetzt Prince und Girls and Boys. Girls and Boys. Ja in der letzten Folge den Vater-Song als Favoriten hier ausgesucht und ich darf heute wieder so einen Kontrapunkt setzen zu Girls and Boys. Auch ein Instrumental, auch reduzierter, trotzdem sehr festiv und feierlich, aber diesmal nicht am Klavier, sondern an der Gitarre. Keine großen Gesten, keine Streicher, keine große Inszenierung, nur Melodie, Raum und Atmosphäre. Fast wie so ein Spaziergang im Frühling, elegant, fast filmisch, ein Song, der nichts beweisen muss und gerade deswegen so, so stark ist.
Kurz und unemotional, hier ist die B-Seite von Mountains, hier ist Prince mit Alexa de Paris. Fast am Ende dieser Folge ist es wieder Zeit für ein kurzes Recap dieser Folge. Für mich zeigen diese beiden Alben drei Dinge. Prince wollte nicht kalkulierbar sein, er hat seinen Erfolg genutzt, um Risiken einzugehen und er hat mit Erwartungshaltungen gebrochen, musikalisch wie öffentlich. Zwischen 85 und 86 erschaffte er kein kommerzielles Nachbeben von Purple Rain, sondern eine künstlerische Neugeburt. Und genau das macht diese Ära so faszinierend. Sie zeigt Prince nicht als Popstar, sondern als kompromisslosen Visionär auf dem Höhepunkt seiner kreativen Kontrolle.
Diese Phase zeigt einen Prince, der sich nicht wiederholt, sondern sich neu erfindet. Nach dem größten Erfolg seiner Karriere hätte er den sicheren Weg gehen können. Es hätte so einfach sein können. Stattdessen wählt er ganz viel Farbe auf der einen Seite und Reduktion, Film, Orchester, Minimalismus auf der anderen. Er erweitert seinen Sound, öffnet sich Europa, experimentiert mit Ästhetik und verabschiedet sich gleichzeitig von der Revolution. Was bleibt, ist keine Wiederholung, sondern Weiterentwicklung. Also eigentlich das, was einen richtigen Künstler ausmacht. Zu dieser Zeit wurde mir klar, dass ich bei jedem neuen Prince-Album etwas bekomme, das ich so zuvor noch nicht gekannt habe.
Damit sind wir am Ende des fünften Teils unserer Serie Celebrating Prince.
Und wir stehen an einem Punkt, an dem sich etwas geschlossen hat, etwas beendet wurde und gleichzeitig etwas viel Größeres beginnt.
Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein.
Und das letzte Wort hat wie üblich natürlich Prince. Peace and be wild.
Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun.
Komm doch als Gast in eine der nächsten Folgen. Melde dich am besten über E-Mail bei uns. Die Adresse lautet vonwienbisauckland@gmail.com. Du findest uns unter dem gleichen Namen auch auf Facebook und Instagram.
Zu jeder Podcast-Folge gibt es auf YouTube auch eine Playlist. Dort findest du Empfehlungen, die zu dieser Folge passen. Such auf YouTube einfach nach Von Wien bis Auckland oder klick auf den Link in den Shownotes.
Für alle Fans des Visuellen gibt es auf YouTube den Channel Just Another Prince Fan von Gerald. Du bist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.
Wir freuen uns, wenn du den Podcast in deinem sozialen Netzwerk teilst und weiterempfiehlst und über deine Bewertung auf iTunes, Spotify oder dem Podcatcher deiner Wahl. Je größer unsere Community wird, desto mehr Geschichten und Erinnerungen können wir gemeinsam wieder aufleben lassen.
Die beste Möglichkeit, keine unserer Folgen zu versäumen, ist, den Podcast auf iTunes und Spotify zu abonnieren. Alle Informationen zu dieser Folge findest du natürlich auch in den Shownotes.
Nach dem vorläufigen Ende von The Time, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben, standen plötzlich ein paar Musiker im Raum.
Das war jetzt so. Wieso wird da jetzt auf einmal ein N in Raum? Ja, in der Satz gestanden, in Raum.
Ja. Das ist voll nicht lustig.
Oh Gott. In Raum. Da kommst du jetzt nicht mehr drüber wetten.
Nach dem vorläufigen Ende von The Time, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben, standen plötzlich ein paar Musiker im Raum, deren Reise noch lange nicht am Ende war. Aus diesen Restmitgliedern entstand ein neues Projekt. Geolda. Das wird heute nichts. Aber es ist wenigstens lustig.